Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Johannes und ich begrüßen euch für eine neue Folge des Podcasts rund um die schönen Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Hallo Johannes, du bist auch wieder mit dabei.
Hallo Martin. Und wie ihr ja jetzt schon aus Martins Ankündigung hört, wir haben einen Gast bei uns. Wir begrüßen sehr, sehr herzlich Patrick Huber, der uns aus der Schweiz besucht von H2Energy. Hallo Patrick.
Wieder mal ein echter Wasserstoff-Star, ein Wasserstoff-Celebrity. Hallo Patrick, super, dass du die Zeit hast.
Hallo Martin, hallo Johannes, vielen Dank
vielen
für
Dank,
die
Nette. Vielen Dank,
dass wir mitmachen. Gern, freue mich drauf.
Ja, super. Wir haben über diese Wasserstoff-Infrastruktur oder dieses Wasserstoff-Ökosystem, muss man ja wirklich sagen, was da in der Schweiz schon entstanden ist und immer noch entsteht und sich vergrößert und ja wirklich, das ist mir immer fast peinlich, dass ich da ein bisschen so ins Schwärmen komme, aber was da wirklich ja so als Leuchtturmprojekt strahlt, und öfter ja auch gesprochen im Podcast, wir haben über die LKWs mal berichtet, wir haben mit dem Christoph Stiller mal drüber gesprochen und auch einige Male auch sonst schon zumindest das erwähnt. Und jetzt freuen wir uns, wie gesagt, ganz besonders auch, dass du jetzt als jemand, der wirklich da sozusagen halt direkt maßgeblich beteiligt ist, hier die Zeit hast, zu uns zu kommen. Freut uns wirklich sehr. Trotzdem mag es den einen oder anderen von unseren Hörern geben auch, der dich tatsächlich nicht kennt. Und deshalb würde ich dich bitten, vielleicht Patrick, dass du einfach ein paar Worte oder ein paar Sätze zu dir sagst, wo du herkommst, was du machst und dann auch, was halt H2Energy macht und was da der Hintergrund ist.
Ja, sehr gerne. Also sehr lieb und es freut uns natürlich auch, wenn das Projekt, das wir verfolgen, Aufmerksamkeit kriegt. Selber ist man ja immer nur mit dem Problem beschäftigt und dann ist es auch schön, wenn man von außen mal zu hören kriegt, es ist eigentlich toll, dass das ja läuft. Also vielen Dank. Ich beginne mal mit den interessanteren Dingen, also mit H2Energy, bevor ich zu meiner Person komme. Also H2Energy wurde 2014 gegründet und die Vision oder das Ziel von H2Energy ist es eigentlich ein Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel zu leisten und zwar so gut wie möglich. Gegründet wurde sie von einigen Partnern, die immer noch Aktionäre sind. Also wir sind im privaten Besitz, wir haben einen kleinen Investor noch dabei, wir sind operativ. Viele nennen uns Startup. Ich denke, wir qualifizieren nicht ganz als Startup, weil Startup üblicherweise junge Leute sind, die irgendein Intellectual Property haben und zu Beginn viel Geld verlieren. Wir sind nicht jung. Wir haben keine Intellectual Properties. Also wir haben schon welche, aber die spielen bei unseren Geschäftsmodellen eigentlich keine große Rolle oder nur eine untergeordnete Rolle. Und wir verlieren kein Geld. Also eigentlich erfüllen da wenig Kriterien. Serien für ein Joint Venture. Aber wir haben diese Vision, eben den Klimawandel zu bekämpfen, eigentlich wollen eine Strategie unterstellt und das heißt, dass wir vier Dinge anbieten wollen. Wir reden ja immer von Ökosystemen im Wasserstoff und diese Ökosysteme, die bestehen ja auch aus vier Bereichen und wir bilden eigentlich diese vier Bereiche ab. Und der erste Bereich ist mal, dass wir Engineering-Arbeiten für Power-to-Gas-Anlagen machen. Mhm. Also wir machen Machbarkeitsstudien, die Aufgaben eines Generalunternehmens, Bewilligungen einholen, alles das. Der zweite Punkt, was wir machen, ist, wir entwickeln Brennstoffzellenapplikationen. Also die können im Bereich der Mobilität sein, die können aber auch im stationären Bereich sein. Also wir haben schon Applikationen für Züge, Schiffe oder Trucks entwickelt. Wir haben den ersten Truck 2016 haben wir selber bauen lassen und konzipiert. Und das war eigentlich auch so etwas die Basis für das Ökosystem in der Schweiz, das du vorher angesprochen hast. Als drittes, das sind dann eigentlich die zwei Aufgaben, Gebiete zusammen, da bieten wir Lösungen für den Transport und für die Lagerung von Wasserstoff ab und auch für die Verteilung von Wasserstoff. Also wir bauen Wasserstofftankstellen in der Schweiz und jetzt auch in Europa und wir bieten so Tanksysteme, Lagerungssysteme an. Und als viertes kommt, dass wir so quasi eine Beratungsfunktion machen, also wo wir größere Unternehmen in Wasserstofffragen beraten, Strategien definieren. Das können aber auch Kommunen sein oder sogar Länder, wo wir eingeladen werden. Also das sind die vier Bereiche, in denen wir aktiv sind. Und wir haben uns für diese vier Bereiche entschieden, weil das Problem bei Wasserstoff ist schon, dass du immer bei Null beginnst. Und entweder hoffst du dann, dass der eine Teil irgend sonst woher kommt. Aber wenn du wirklich zuversichtlich bauen möchtest, dann musst du sicher sein, dass der andere Teil herkommt. Also musst du auch eine gewisse Fähigkeit haben, all diese Teilbereiche selber darzustellen. Also das ist mal H2 Energy. Und bei mir ist es weniger spektakulär. Also ich bin ein Ökonom mit Vor- und Nachteilen. Mich fasziniert die Technologie und finde eigentlich jede Technologie schön. Und das bedeutet auch, dass ich nicht der Meinung bin, dass alles jetzt mit einer Brennstoffzelle funktionieren muss und mit Wasserstoff. Also mich fasziniert es, wie Ingenieure Lösungen finden, um Probleme zu beheben. Aber leider als Ökonom interessiert es mich auch, dass das irgendwie wirtschaftlich sinnvoll abgebildet werden kann. Ja. Und ich denke, das ist vielleicht etwas, was uns ein Stück weit unterscheidet von anderen Firmen, dass wir schon einen sehr kommerziellen Hintergrund haben bei all unserem Tun. Ich war über 20 Jahre in der Finanzindustrie in London und Zürich tätig für eine Investmentbank. Bin seit 2017 bei H2 Energy. Also das heißt, die Firma wurde schon gegründet. Ich war bei der Gründung am Rande involviert, aber fühle mich eigentlich nicht als Gründungspartner. Mein Bruder war Gründungspartner und ist immer noch ein starker Treiber von all dem, was wir machen. Wurde dann 2018 CEO bis Ende 2020 und seit 2020 bin ich Aufsichtsratsvorsitzender. Und die meisten kennen dann H2 Energy, wenn ich da jetzt wieder rüberschwappen kann, über verschiedene Joint Ventures, die wir haben. Also einerseits haben wir in dem Ökosystem, das du angesprochen hast, ein Joint Venture mit Hyundai. Das heißt Hyundai Hydrogen Mobility. Das Mandat von Hyundai Hydrogen Mobility ist es, Brennstoffzellen, Nutzfahrzeuge über 5 Tonnen in Europa auszurollen und auch zu unterhalten. Dann haben wir in der Schweiz für das Schweizer Ökosystem auch ein Joint Venture mit der Alpiq, das sind Stromproduzenten in der Schweiz, und Linde, wo wir grünen Wasserstoff herstellen. Und jetzt neu auch diese Woche kommuniziert mit Philips 66, also in Deutschland eher bekannt unter JET, wo wir versuchen, rund 260 Tankstellen in Dänemark, Deutschland, Österreich Wasserstofftankstellen aufzubauen. Also das war die Einleitung
zu meiner Person. Super interessant. Ja, das heißt, ihr seid ja auch kein Start-up mehr, weil ihr ja schon wirklich viel Erfahrung auf dem Buckel habt im Prinzip. Also 2014 gegründet, hast du gesagt. Das sind ja jetzt schon 8 Jahre in der Wasserstoffwelt aktiv. Wieso seid ihr oder ist dein Bruder 2014 schon auf die Idee gekommen, eine Firma im Wasserstoffbereich zu gründen? Was war der Hintergrund? Weil damals war ja Wasserstoff noch maximal ein Randthema, das immer nur belächelt wurde.
Ja, absolut. Und es geht ja eigentlich noch viel weiter zurück. Wir sind zwar 2014 gegründet worden, aber wir haben uns schon früher mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ich pflichte dir absolut bei. Also ich würde sagen, bis vor 2 Jahren hat 90%, für die waren wir einfach Geisterfahrer. Aber die Grundlage eigentlich, weshalb wir in diese Richtung gingen, war, dass wir die Energiewende durchgerechnet haben. Und ich finde, das ist eigentlich eine Ausführung, die von der anderen Seite her kommt. Gemeinhin fragen sich die Leute, soll ich einen Lastwagen jetzt mit Benzin, Diesel, Batterien oder Wasserstoff fahren, aber das ist eigentlich gar nicht so, wo wir herkommen. Wir denken jetzt nicht, dass einfach diese Lösung dort viel besser ist mit Wasserstoff. Aber was wir gesagt haben ist, wir haben mal angeschaut, dass man in Europa braucht man grundsätzlich etwa 16.000 Terawattstunden an Energie. Ich rede da jetzt von nicht nur von Strom, sondern auch von Öl, Kohle und Gas vor allem. Strom braucht etwa 22% der Energie, die wir in Europa haben, ist Elektrizität. Und wenn wir von der Energiewende reden, dann reden wir eben nicht darüber, wie wir diesen 22% grün machen, weil erstens ist 60% schon nicht CO2-emittierend, also wenn man die Nuklear noch dazu rechnet. Also das heißt, die restlichen 40% von den 22%, das ist das ganze Potenzial, das man bei der Dekarbonisierung erreichen kann. Aber wenn wir Net Zero erreichen möchten bis 2050, dann müssen wir die anderen 78% dekarbonisieren. Das heißt, wir müssen Öl, Gas und Kohle ersetzen können. Und wenn das grün erfolgen soll oder Net Zero erfolgen soll, dann haben wir eigentlich vier Möglichkeiten, wie wir das tun. Wir haben Strom mit Batterien, wir haben Biomasse, wir haben Wärme und wir haben Wasserstoff. Und was immer man mit Wasserstoff machen kann, dann sagen sie, ja, haben wir auch Synthetic Fuel, haben wir richtig, aber dazu brauchst du ja auch Wasserstoff, um das herzustellen. Die Frage ist jetzt einfach, von diesen vier Energieträgern ist welcher Energieträger mit welchem Marktanteil vertreten. Und dann haben wir versucht, Szenarien zu machen, was ist so die obere Limit des Marktanteils und die untere Limit. Also beispielsweise bei Biomasse ist die obere Limit, wie viel Biomasse kann ich in Europa herstellen, die ich erneuerbar jedes Jahr wieder abrufen kann. Mhm. Und mehr kann ich einfach mit Biomassen energietechnisch nicht abdecken. Und da haben wir verschiedene Szenarien durchgespielt und wir haben eigentlich herausgefunden, dass wenn wir überall ans absolut lächerliche Limit gehen, also dass wir wirklich sagen, wir sind 38% wird mit Biomasse abgedeckt. Das bedeutet, wir bauen eigentlich keine Lebensmittel mehr an, sondern wir schauen nur noch, dass, wie viel können wir erneuerbar Biomasse. Egal, wenn wir überall ans Limit gehen, auch mit den Batterien und mit Strom, mit Wärme, dann fehlt uns immer noch 18% des Energiesystems. Mhm. Und wenn wir irgendwie das versuchen, so wirtschaftlich zu schätzen, wie viel der Anteil wirtschaftlich sinnvoll mit welchem Träger abgebildet werden kann, dann fehlt uns irgendwie 70%. Und dieses Delta, das muss eigentlich mit Wasserstoff abgedeckt werden. Und das heißt, es ist irgendetwas zwischen 18% und 70%. Also, wenn wir jetzt einfach das arithmetische Mitte gehen, ist das etwas weniger als 50 oder irgendwie 40-50%. Und dann haben wir herausgefunden, es interessiert eigentlich niemand mit Wasserstoff, aber wir sehen einfach keine andere Lösung, die Energiewende umzusetzen. Ich sage nicht, dass Wasserstoff hinreichend ist. Überhaupt nicht. Wasserstoff ist nicht hinreichend. Für die Energiewende brauchen wir mehr als eine Technologie. Ja. Aber ich sage, es ist zwingend. Ja. Oder? Und das hat uns eigentlich bewegt, in diesen Bereich zu gehen. Und bei mir, muss ich sagen, das war noch ein persönliches Erlebnis, das ich da hatte. Und zwar war ich an einem Businessplan und da ist irgendwie auch Wasserstoff reingekommen. Und das war spät nachts und dann habe ich mich per Zufall daran erinnert, wie die Mitochondrien mit Energie versorgt werden im menschlichen System, also eigentlich die Kraftwerke der Zellen. Und dann ist mir da dieses Adenosintriphosphat, das ist das ATP, eingefallen aus der Schulzeit. Und da habe ich gesagt, ja, aber das ist ja Wasserstoff. Eigentlich. Also das kann ja nicht sein, dass der Körper jetzt in diesen paar Milliarden Jahren nichts Gescheiteres rausgefunden hat und wir das einfach ignorieren können. Und so. Also, und das war bei mir jetzt, das ist jetzt aber so ein persönliches Erlebnis. Das war bei mir eigentlich so der Kicker, wo ich gesagt habe, ja, das ist es.
Ja. Und grundsätzlich ist dann die Idee sozusagen halt, weil ihr zum Ergebnis gekommen seid, der Wasserstoff wird ein zwingender Bestandteil sein, lohnt es sich schon jetzt in diese Richtung zu gehen? Weil du hast ganz am Anfang gesagt, ja, es unterscheidet euch ja auch der Fakt von einem Startup, dass ihr halt kein Geld verliert. Woraus ich schließe ja, ihr seid auf einer wirtschaftlich soliden Basis unterwegs und erwirtschaftet da sogar Gewinn. Weil das ist ja schon was man ja durchaus jetzt auch heute noch hier auch im Podcast teilweise mit den Gesprächspartnern hört. Ja, es würden ja alle gerne Wasserstoff machen. Ja, und natürlich, das spielt eine wichtige Rolle in der Zukunft. Nur jetzt ist es immer noch ein riesen Draufzahlgeschäft und deshalb mache ich es nicht. Und ihr habt offensichtlich einen Weg oder einen Ansatz gefunden, wo ihr aus dieser Falle Draufzahlgeschäft offensichtlich rausgekommen seid.
Ja, also es gibt immer noch die Kosten, das ist schon das größte Problem bei der Wasserstoffökonomie. Es ist jetzt aber, wie soll ich sagen, es ist jetzt der kurzfristige ökonomische Vorteil von uns, das ist nicht etwas, was uns interessiert. Wir haben gesagt, wir wollen drei Dinge haben, oder? Wir wollen davon leben können. Also alle von uns hätten eigentlich wahrscheinlich an alter Stelle mehr verdient oder so, aber wir möchten davon leben können. Wir möchten etwas verändern. Wir wollen wirklich einen Impact haben und wir wollen irgendwie Spaß haben in dem, was wir machen. Und schon mit Spaß definieren wir, dass wir Dinge entwickeln können, dass wir Produkte entwickeln können. Also das ist etwas, was uns bei der, das war uns einfach wichtig und das waren eigentlich die Treiber, dass wir uns dort einsetzen wollten. Ich finde, wir sind in einer glücklichen Lage, dass wir die Möglichkeiten haben, etwas zu verändern, etwas besser zu machen, und es ist unsere Verantwortung, dass wenn wir diese Möglichkeiten schon haben, dass wir uns auch dafür einsetzen. Und jetzt bei der Ökonomie, da gibt es Lösungen, wo man mit Wasserstoff eigentlich kostenneutral die Lösungen anbieten kann. Aber wenn wir von Kosten reden, und das ist eigentlich ein zentraler Punkt, ich bin echt froh, dass du mich darauf ansprichst, dann sprechen wir nur immer von den TCOs, von den Total Cost of Ownerships und den allozierten Kosten. Aber es sind eben nicht die einzigen Kosten, die anfallen. Ja. Was wir immer ignorieren, sind die externen Kosten. Und es gibt beispielsweise von dem Bundesamt für Raumplanung ARE in der Schweiz gibt es Studien über die externen Kosten von Transport. Und externe Kosten sind ja definiert als Kosten, die von jemandem verursacht werden, aber von einer Gesellschaft getragen werden. Ja. Und solange wir eigentlich die Kosten von gewissen Verursachern auf die Gesellschaft überlagern, kann es sein, dass wir als Gesellschaft schlechte Entscheide fällen, dass wir uns für Technologien oder Lösungen entscheiden, die eigentlich ein negatives Geschäft sind. Und diese Studie von dem Bundesamt für Raumplanung, die hat beispielsweise ausgerechnet, es gibt übrigens auch eine europäische Studie, die ganz ähnliche Größen findet, die hat ausgerechnet, dass die externen Kosten von Schwerverkehr, die liegen pro Tonnenkilometer bei rund 9,9 Rappen oder Eurocents. Das ist jetzt ziemlich ähnlich von der Größe her. Das heißt, dass ein 40-Tönner hat eigentlich verursacht fast 4 Euro externe Kosten pro Kilometer, den er fährt, oder? Also das ist rund viermal mehr als die wirklichen Kosten, und diese externen Kosten, die werden dann, also da gibt es viele Ursachen, also es sind irgendwie Schäden an der Natur oder Landwirtschaft, sind Lärm, Unfälle, Stau, Zeitverschwendung, all das, die sind enorm. Und ich glaube, man muss auch schauen, wie die Entwicklung hingeht und nicht, was kann ich heute schon kostenneutral abdecken? Ja. Und ich denke, unsere Politik wird versuchen müssen, diese externen Kosten zu überlagern. Ich bin übrigens auch zu dem Thema, es gibt ja viele Finanzinstitute, die sagen, ich möchte nur noch grün investieren und so. Und das wird oftmals angeschaut, das sind jetzt alles Gutmenschen oder möchten sich als Gutmenschen darstellen, oder? Ich bin nicht so überzeugt. Ich glaube, der Hauptgrund ist da, dass sie eigentlich neue Regeln antizipieren möchten, die heute gängiges System in der Zukunft, wenn die externen Kosten alloziert werden, nicht mehr profitabel macht. Und wenn das der Fall ist, dann haben sie Assets, die eigentlich nichts mehr wert sind, weil es nicht mehr profitabel ist. Ja. Und das ist das Schlimmste, was einem Unternehmen passieren kann. Und deshalb denke ich, dass sie eigentlich ein Stück weit grün diversifizieren möchten, sehr ökonomisch, aus sehr ökonomischen Überlegungen, nämlich aus einer Diversifikation, auch eine Diversifikation gegenüber regulatorischen Impacts, die das Geschäft haben kann. Und von daher in der Schweiz, da haben wir jetzt eine spezielle Situation, und in dieser speziellen Situation, die ist mit der LSVA, mit der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe. Das ist eine Emissionsabgabe in der Schweiz, die wurde in den 90er Jahren per Abstimmung wurde das implementiert, und zwar in der Alpeninitiative. Und zwar hat man gesagt, wir möchten die Alpen schützen, und wenn jemand die Alpen belastet, dann möchten wir, dass der uns etwas bezahlt, dass wir diese Belastung korrigieren können. Und das Geld, das wird dann auch speziell dazu eingesetzt. Also mit dem Geld werden Tunnels gebaut, damit Lastwagen durch die Berge, durch anstelle über die Berge fahren können. Oder es wird es werden Zugtransporte auf der Schiene wird subventioniert oder der umweltfreundlicher ist. Und jetzt hat man gesagt, und da gibt es eine Abstimmung. Also hat man einen Diesel 6 Motor, dann bezahlt man 2,28 Rappen pro Diesel, pro Kilometertonne. Hat man Diesel 5, ist es 3,18 Rappen pro Kilometertonne. Also es ist eigentlich eine Funktion von deiner Emission. Und die haben gesagt, ja, ihr mit euren Brennstoffzellenlastwagen, ihr habt eigentlich diese Emission nicht, nicht mal Lärm oder sehr viel weniger, also müsst ihr diese nicht bezahlen. Und weil die halt so absolut so hoch ist, diese Steuer, können wir damit den teureren Treibstoff und die teureren Lastwagen subventionieren. Also das ist eine Lösung in der Schweiz, wo die Rahmenbedingungen so geschaffen wurden, dass externe Kosten dem Verursacher überlagert wurden. Und wenn sie es nicht werden, dann dann hat man eine Lösung mit einer Alternative. Und andere Länder haben andere Vorteile. Andere Länder haben viel Strom, der abgeregelt werden muss, den sie nicht ins System integrieren können. Ja. Das heißt, sie können praktisch gratis ihr Stromnetz stabilisieren. Und so muss man halt Lösungen in jedem Land finden. Es ist jetzt halt nicht da am Reißbrett Plug and Play und one model fits all. Wir müssen einfach in jedem Land andere Lösungen finden. Ja. Mhm.
Du hast gerade eben ja schon ein bisschen angesprochen, die LKW-Flotte, die ihr in der Schweiz auf die Straße gebracht habt. Wir hatten ja in dem Podcast, also Martin und ich hatten im Podcast schon mal über die Hyundai-LKWs gesprochen, die in die Schweiz geschickt wurden. Das wurde ja im Prinzip auf euer Betreiben gemacht. Und inzwischen fahren die auch schon seit einiger Zeit auf der Straße und ihr habt einige Millionen Kilometer schon angesammelt. Wie seid ihr denn da drauf gekommen, dass man da jetzt wirklich LKWs auf die Straße bringt und dann gleich in diesem großen Maßstab? Das ist, glaube ich, die größte LKW-Flotte oder Brennstoffzellen-LKW-Flotte auf der Straße in Europa, richtig?
Ja, ich glaube, es ist so. Sonst, also, das ist, also wir...
Wer widerspricht, soll sich melden.
Wenn jemand eine größere Flotte auf der Straße hat, der soll sich melden, ja genau.
Und wir würden uns also darüber freuen, die Nummer 2 zu sein. Nein, es ist wirklich, also wir freuen uns, wenn andere Initiativen auch eine größere Anzahl an Lastwagen auf die Straße bringen, andere Anbieter ihre Lösungen präsentieren. Das ist wichtig. Das ist wichtig für eine Konkurrenz. Also nur wenn ich da was ausholen kann, in der Schweiz haben sich in den letzten 20 Jahren haben sich die Preise für Diesellastwagen halbiert. Und das ist jetzt nicht so, dass die Kosten da einfach so runtergegangen sind bei der Produktion. Das ist nur wegen des Wettbewerbs, dass man das erreicht hat. Und wir brauchen in unserem Bereich, weil es halt wirklich immer ein Spießrutenlauf ist, kostenmäßig gesehen, brauchen wir Konkurrenz, dass wir die Kosten da in den Griff kriegen. Und ja, es stimmt, also wir haben jetzt fast 3 Millionen Kilometer haben wir gefahren, haben wir auf dem Puckel, das sind 46 Lastwagen, 47 wird gerade ausgerollt. Wir haben 13.000 Betankungen gemacht und das ist eigentlich jetzt gut etabliert und wir fühlen uns sehr komfortabel mit dem Feedback. Aber der Auslöser dazu war eigentlich ein Projekt, dazumals mit Coop. Also Coop ist in der Schweiz der größte Detailhändler und der hat, das war 2013, hat er gesagt, dass er eigentlich bis 2023 dekarbonisiert werden möchte. Und wir sind dann auf den Zug gegangen und haben gesagt, ja, das wird eigentlich nicht möglich sein, weil du deine Schwerverkehrsflotte dekarbonisieren musst. Hat er gesagt, ja, das sei ja dran, aber das wäre nicht möglich, das müsste man irgendwie über CO2-Zertifikate machen. Mhm. Sie hätten da ein paar batterieelektrische Lastwagen gekauft, aber das Problem sei eigentlich, dass die Lastwagen fast 400 Kilometer fahren, auf drei verschiedenen Touren am Tag. Aber dass er den Payload nicht hinkriegt mit dem batterieelektrischen, oder die Reichweite. Und somit muss er dann eigentlich die zweite Tour muss er ausfallen lassen, um die Trucks wieder neu zu laden. Und dann braucht er einfach 50% mehr Trucks und dann kommt er von der Kostenseite nicht mehr hin. Und dann, und da haben wir gesagt, aber eine Brennstoffzellentruck wäre eine Lösung. Sagt, ja, das wäre theoretisch eine Lösung, aber es gibt es ja nicht. Dann haben wir gesagt, dann bauen wir ein. und da gab es natürlich lange Diskussionen und unglaubliches Schauen. Und dann haben sie gesagt, dann mach mal. Und dann haben wir so ein Esoro-Truck, also wir haben ein Chassis gekauft, wir haben Brennstoffzellensysteme gekauft, Batterien, haben das Chassis elektrifizieren lassen und haben eigentlich einen Coop-Truck gebastelt, der dann im Einsatz war bei Coop. Und da hieß es, aber wo soll denn der den Wasserstoff herkriegen? Also dann bauen wir euch noch eine Tankstelle, weil Coop hat ein Joint Venture mit Philips 66 in der Schweiz, die Coop-Tankstellen. Das sind 250 Tankstellen, also wenn man das auf Deutschlandgröße normiert, wären das 2.500 Tankstellen, das ist ja alles Faktor 10 in Deutschland im Vergleich zur Schweiz. Und dann haben wir gesagt, jetzt braucht ihr nur noch grünen Wasserstoff. Und da haben sie gesagt, das ist jetzt Upstreaming und wir sind eigentlich eher der Downstreamer. Das ist jetzt nicht unsere DNA. Und dann mussten wir das eigene Geld in die Hand nehmen, haben dann Elektrolyseur gekauft, haben so ein PPA abgeschlossen mit einem Laufwasserkraftwerk und haben dort grünen Wasserstoff produziert. Und somit haben wir eigentlich dann das System abbilden können. Also wir haben die Anwendung mit dem Truck, wir haben die Tankstelle gebaut, wir haben einen Container gekauft für die Lagerung und den Transport von Wasserstoff und wir haben den Elektrolyseur gekauft. Und das hat uns sehr viel Information gegeben. Also wir haben sehr viel gelernt, weil es hat noch keine Wasserstofftankstelle in der Schweiz gegeben bis zu dem Zeitpunkt. Mhm. Es hat noch keinen kommerziell eingesetzten Lastwagen gegeben, wo man wirklich da auf Daten zurückgreifen kann. Und wir haben gelernt, dass es wie sich die Brennstoffzelle verhält, wie sie degradiert, wie die Prozesse sind, was der Verbrauch im Winter ist, im Sommer, im hügeligen Gelände, im Flachland, oder? Da hat die Schweiz ja schon den Vorteil, dass wenn so ein Lastwagen in der Schweiz fährt, dass der dann auch mit einer großen Wahrscheinlichkeit in Holland fahren kann, oder? Ja. Mit den topografischen Herausforderungen. Ja. Und dort haben wir auch und dann gelernt, dass, was sind die Kosten? Und dort haben wir eigentlich herausgefunden, dass mit dieser leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe, also das war nicht so, da waren vielleicht wir eher glücklich als gescheit, dass wir das. Und dann haben wir herausgefunden, in der Schweiz haben wir ja eigentlich einen Business Case. Und daneben haben wir aber auch noch rausgekriegt, dass die Leute das eigentlich eine gute Lösung finden. Dass die Nachfrage nach der Technologie da ist, dass die Technologie bereit ist, skaliert zu werden und dass es einfach grundsätzlich funktioniert. Also das war, dieser Coop-Truck, das war eigentlich die Basis von diesem Ökosystem in der Schweiz. Ja.
Darf ich da noch kurz einhaken, da wir ja gerade mit aktuellen News, über aktuelle News sprechen? Du hast vielleicht auch mitbekommen, es gab jetzt vor ein paar Tagen diese Fraunhofer-Studie, die gesagt hat, Brennstoff-Lkw machen keinen Sinn, die sind zu teuer, funktionieren nicht und alles wird batterieelektrisch und höchstens irgendwie in absoluten Nischenanwendungen macht Brennstoffzellen-Lkw Sinn. Mhm. Jetzt im Prinzip dürfte ja dann euer System gar nicht funktionieren. warum funktioniert das jetzt doch?
Ja, aber die Wissenschaft... Allem,
warum sagt Coop, sie können mit einem batterieelektrischen Lkw gar nichts anfangen? Es ist also nicht nur...
Wenn doch das Fraunhofer-Institut sagt, dass das super ist. Genau.
Also die Wissenschaft hat ja auch gesagt, dass Kängurus nicht genug Energie essen können, um sich so fortbewegen zu können, oder? Das Blöde ist nur, diese Kängurus wissen das nicht. Und die machen es trotzdem. Und also es gibt da viele. Und ich habe auch kein Problem, wenn jemand eine andere Meinung hat. Wie soll ich sagen? Überlassen wir das doch dem Markt. was wir, welche Technologie sich durchsetzt. Was wir schauen müssen, und ich komme da wieder auf die Thematik mit den externen Kosten, schauen wir einfach, dass wir die Kosten den richtigen Leuten überlagern, die sie verursachen, und dann wird der Markt schon selber entscheiden, welche Technologie sich durchsetzt. Ich habe den größten Respekt vom Fraunhofer-Institut. Ich würde nie irgendwelche Inkompetenzvorwürfe oder so. Ich finde das auch toll, wenn sie andere Technologien vertreten. Was ich etwas bei den Überlegungen, was ich unterschiedlich sehe, ist Folgendes. Es wird oftmals auf die Energieeffizienz sich bezogen und auch in dieser Studie. Ich muss aber gestehen, ich habe die da nicht ganz durchgelesen. Und die Energieeffizienz ist meiner Meinung nach ein Beobachtungspunkt, der nicht interessant ist. Erstens vernachlässigt er gewisse Aspekte. Beispielsweise, wie viel schlechter wird meine Energieeffizienz, wenn ich die erneuerbaren Energien nicht speichern kann? Dann habe ich nämlich, da habe ich per Definition nicht 100%, wenn ich nicht die ganzen erneuerbaren Energien verwenden kann. Aber jetzt in diesem Bereich im Transport ist es Folgendes. Interessant ist es ja nur, wie schaffe ich es, ein Kilo von irgendetwas von A nach B zu bringen? Oder wie kriege ich zu welchem Preis die Energie her, erneuerbar, um das zu erreichen? Und das hat nichts mit Effizienz zu tun. Wenn ich eine 5-Tonnen Batterie in einem Truck habe, dann habe ich einen Payload, der einfach 5 Tonnen weniger groß ist. Das heißt, wenn das Gewicht der restriktive Faktor ist, dann ist meine Energieeffizienz, wenn ich nur die Hälfte transportieren kann, immer kleiner 50, oder? Und die Tonnenkilometer ist entscheidend und nicht eine theoretische Effizienz, die nicht alle Faktoren mit einfach. Das ist mein Punkt. Und dann kommt die Diskussion, ja, bei Personenwagen ist es garantiert Batterie und bei den Lastwagen kann man vielleicht darüber reden, aber da ist ja die Technologie noch nicht dort. Ich finde, bei den Personenwagen kann man das auch nicht so sehen. Bei den Personenwagen in der Schweiz, da gibt es eine Studie und Deutschland hat sehr ähnliche Zahlen. Dafür sind eigentlich 30% der Fahrzeuge für 70% der Kilometer verantwortlich. Und die restlichen 70% für die anderen 30% der Kilometer. Ich denke jetzt, die 70% der Fahrzeuge, die nur die 30% der Kilometer fährt, das ist doch okay, die sollen Batterie betrieben werden. Unter der Nebenbedingung, dass dann die Batterie aber auch grün betankt wird, oder geladen wird. Das ist, also man muss halt schon den durchschnittlichen CO2-Ausstoß vom Strom pro Kilowattstunde in Deutschland oder wo immer man das Fahrzeug betreibt, beachten. Und oftmals sehen wir da halt Zahlen von 300, 400, 500 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Und das bedeutet dann, also wenn es da 500 Gramm ist, das bedeutet, wir sind dann bei 100 Gramm CO2 pro Kilometer und der Durchschnitt von dem Verbrennen ist bei 125 Gramm. Also da erreicht man nicht viel. Also man ist sicher nicht grün oder das ist nicht mal die Produktion. Aber die 70% der Kilometer, da denke ich, da fühlen sich viele Leute wohler, wenn sie einen Energieträger haben, der eine höhere Energiedichte hat. Und also da ist es ist okay mit diesen Studien, ich glaube, man muss sie anschauen, oder? Aber man muss einfach mal überlegen, wie man die Energiewende, bevor wir sagen, wo es überall welche Technologie angewendet wird. Ich meine, die Menschen sind nicht so gut im Voraussehen der Zukunft. Und wir haben oftmals ganz große Technologien, haben wir einfach übersehen oder ignoriert. Ich meine, Nokia, die waren absolut führend bei den Handys. Mhm. Und nachher kam so ein blödes iPhone. Und dann sagen die, ja, spinnt ihr denn alle? Das muss ich ja jeden Tag laden. Mein Nokia, das lade ich am Wochenende.
Das ist viel teurer.
Es ist viel teurer. Und dann wird doch niemand so ein Teil in seiner Jacke rumtragen. Also, und heute, laufen wir mit Powerbanks rum und haben überhaupt kein Problem mit. Also es ist völlig irrelevant, oder was die Leute sagen.
Ja, Patrick, vielen Dank für heute. Wir haben schon wieder jetzt gut die halbe Stunden-Marke überschritten. Es tut mir wahnsinnig leid. Das waren super, super spannende Einblicke. Fall. Vielen Dank. Okay. Und ich freue mich wahnsinnig auch, dass wir in der nächsten Woche ja nochmal weitersprechen können und nochmal etwas Zeit haben, um diese Themen zu vertiefen. Für heute, wie gesagt, sollten wir es gut sein lassen. Vielen Dank fürs Vorbeischauen an der Haltestelle. Ja. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
Sehr, sehr sogar. Vielen Dank, dass ihr mich da eingeladen habt. Also ich freue mich auf nächste Woche.
Danke super, dir. Jawohl. Wenn ihr, liebe Zuhörer, irgendeinen Kommentar habt, irgendeine Frage habt, meldet euch gerne. Auf unserer Webseite gibt es ein Kontaktformular unter www.hydrogenbar.de. Wir freuen uns auf eure Anmerkungen und freuen uns auch, euch dann nächste Woche wieder zu hören.
Macht's gut und bis nächste Woche.
Ciao.
Servus.